Da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei Bauphysik Plus. Heute ist der 26.04. Mein Name ist Martin Zervas und mit meinem Freund und Kollegen Lars Klitzke unterhalten wir diesen kleinen, aber feinen Fachpodcast zu Bauphysik. Und wir sind eigentlich seit Gründung im Bereich der energieeffizienten und nachhaltigen Bauen unterwegs. Darum soll es heute auch gehen. Bevor wir anfangen, Lars, herzlich willkommen.
Ja, hallo und guten Tag, lieber Martin und liebe Zuhörende.
Wir wollen heute sprechen über Ökobilanzen, ressourcenschonendes Bauen, wollen das so ein bisschen in den Kontext stellen und dann in weiteren Folgen thematisch vertiefen. Da kommen wir aber dann gleich drauf zu sprechen. Ich würde direkt mal anfangen, Lars. Ökobilanz ist ja, ich würde mal sagen, schon in vielerlei Munde im Bauwesen. Trotzdem wollen wir so ein bisschen ausholen, was das überhaupt ist. Es ist eine von zwei Haupt-Lebenszyklus-Untersuchungen, die wir zurzeit durchführen. Also wir haben die Lebenszyklus-Kostenanalyse. Da geht es nicht nur darum, die Herstellkosten zu berechnen, sondern auch die Kosten, die während der Nutzungsphase auftreten. Es gibt verschiedene Lebenszyklusphasen mit einzelnen Nummern und so weiter. So kompliziert wollen wir es heute gar nicht machen. Aber bei den Kosten spielt zum Beispiel auch der Austausch von Materialien eine Rolle, die Reinigung als Beispiel. Und bei der Ökobilanz geht es eben um eine Stoffbilanz, könnte man sagen, oder Energiebilanz, Energiestoffbilanz. Eben auch mit dem Hintergrund, nicht nur die Herstellphase bzw. nicht nur die Nutzungsphase zu betrachten, sondern den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes bis zum Rückbau, bis zu einem möglichen Recycling. Und anders als bei den Kosten ist es ja so, Lars, dass wir bislang, wenn wir in den Energieausweis gucken, uns ja eigentlich nur auf die Nutzungsphase fokussieren und die Herstellung, die Materialien, die Konstruktion im Moment noch nicht betrachten. Und warum ist es überhaupt wichtig, uns jetzt mit der Herstellung und auch mit der Materialseite während der Nutzung zu beschäftigen?
Naja, zum einen, wir müssen künftig mit sehr viel weniger Materialien für sehr viel mehr Menschen bauen. Und das stellt Herausforderungen an die Ressourcen, an die Materialbeschaffung und auch an die Herstellungsprozesse. Und wir müssen das ja auch und dürfen das auch im Kontext des Energieeinsatzes. Und was steckt eigentlich an Energie in diesem ganzen Prozess der Gewinnung, der Herstellung und dann später auch des Verarbeitenden und später auch in der Betrachtung dessen, was können wir mit den Baustoffen, die wir mal verarbeitet haben, denn eigentlich danach noch so anstellen, wenn es dann um die Ende der Lebenszeit im Bauwerk geht. Also wir müssen uns mit der Ressourcenschonung auseinandersetzen und wir müssen uns mit den Materialverfügbarkeiten auseinandersetzen. Und dafür brauchen wir, weil es durchaus Komplexitäten sind, ein gewisses Ordnungssystem. Und das können wir mit der Ökobilanz darstellen.
Also es geht eigentlich, um das nochmal zu unterstreichen, um zwei Dinge. So würde ich es jetzt erstmal konzentrieren wollen. Einmal natürlich auch um das Thema der CO2-Emissionen und dem Abbremsen des Klimawandels. Natürlich entstehen bei der Herstellung, Verarbeitung von Bauprodukten auch CO2-Emissionen. Also das wird sicher eine Kenngröße sein, die die Ökobilanz zum Inhalt hat. Aber eben auch die Ressourcenseite. Du hast es eben völlig richtig gesagt. Nichts ist unendlich verfügbar auf dieser Welt. Und manche Ressourcen werden eben sehr viel früher knapp, als uns das lieb ist. Hast du da mal so ein paar Zahlen von Ressourcen, von Rohstoffen, die schon, sag mal, in der Lebenszeit von Gebäuden, also von 50 Jahren, deutlich knapper werden, als wir es heute kennen?
Kupfer beispielsweise. Kupfer hat eine große Recycelfähigkeit. Man geht aber nach heutigen Schätzungen aus, dass wir 2047 kein Kupfer mehr haben. Jetzt ist es ja so, dass, wenn man die Versorgungslage mit Rohstoffen beurteilen will, darf man nicht nur die tatsächlichen Vorräte in Gramm und Liter kennen und die Beziehungen und die Nachfrage dazu in den Verbrauch setzen. Also das wäre ja die sogenannte statische oder statistische Reichweite, sondern auch beachten, ob und in welchem Maße die Rohstoffe recycelt werden können, die Recycelbarkeit oder durch andere Rohstoffe auch ersetzt werden können. Das wäre die klassische Substituierbarkeit. Und wenn wir jetzt unsere klassischen Baustoffe nehmen, wie Kupfer aus der Technikgebäudeausrüstung, da sehen wir schon Endlichkeiten, aber auch sowas wie Sand. Also wenn wir uns vorstellen, wo wir überall Sand im Bauprozess brauchen, gerade in der Zement-Betonherstellung, werden wir merken, dass wir in manchen Regionen schon Verknappungen haben. Verknappungen führen zu Verteuerungen und dann müssen wir uns und dürfen wir uns Gedanken machen, wie können wir das denn ersetzen? Wie können wir das denn, was wir haben, noch weiter nutzen und in der Lebensdauer erweitern und Möglichkeiten schaffen, wie wir hier vielleicht auch sorgsamer mit umgehen können, damit wir diese Bauaufgaben, vor denen wir noch stehen, dessen, dass wir immer mehr Menschen werden, auch entsprechend runter reduzieren können. Und der andere Weg, das sind, gibt immer verschiedene Studien, die man dort abrufen kann und für mich immer ganz beeindruckend und der Tag nähert sich ja jetzt, der Earth Overshot Day. Also das heißt, wann haben wir unsere Ressourcen mit dem, die wir haben, verfügbar gemacht? Und da gehen wir jedes Jahr ein Stück näher. Und vergleicht das zum Beispiel mit dem, was wir hier in Deutschland verbrauchen. Wir bräuchten schon 3, 3,5 Deutschlands mit dem, was wir an Ressourcen hier in Deutschland brauchen. Und wenn man andere Industrienationen nimmt, Japan beispielsweise. Japan braucht 7,8 Japans, um das, was sie an Ressourcen verbrauchen, eigentlich zu kompensieren. Und das geht ja nur dadurch, dass andere weniger brauchen. Aber die anderen brauchen demnächst mehr, weil sie auch immer mehr Menschen werden und die Versorgungsaufgabe sicherstellen dürfen. Mhm.
Völlig richtig. Also diese zwei Aspekte, CO2-Emissionen, das ist nicht das Einzige, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also sozusagen Umweltauswirkungen für die Herstellung von Produkten, aber auch der Ressourcenverbrauch, das sind zwei wichtige Gegenstände oder Kenngrößen, wenn man eine Ökobilanzierung durchführt. Tja, jetzt ist es so, dass es nicht die eine Ökobilanzierung gibt. Es ist von der Methode her wiederum genormt. Das ist natürlich wie so oft der Fall. Aber die entscheidende Größe, die damit reinspielt, und das sollte sich jeder auch genau angucken, der mit Ökobilanzkennwerten zu tun hat, ist die sogenannte Bilanzgrenze oder der Bilanzrahmen. Nicht nur, welche Kenngrößen werden bilanziert, da stehen uns sehr viele zur Verfügung, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, sondern auch, welche Lebenszyklusphasen werden denn überhaupt mit betrachtet und welche werden ausgeblendet, teilweise aus nachvollziehbaren Gründen, teilweise nicht wirklich. Bevor wir aber so weit ins Detail gehen, würde ich gerne für die Hörerinnen und Hörer das ein bisschen verdeutlichen, warum die Herstellphase und die Nutzungsphase so wichtig sind, dass wir uns mit beiden Phasen beschäftigen. Es gibt da sehr viele Studien zu. Eine, aus der ich jetzt zitieren möchte, stammt von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, die in einer Überblicksstudie insgesamt, wie viele Gebäude waren es, 40, über 40 Gebäude sich angeschaut hat. Unterschiedlichster Bauweise, ist also nicht nur Massivbauweise, ist Massiv-Skelettbauweise, ist auch Holzbauweise mit dabei, um zu unterscheiden oder zu untersuchen, welchen Anteil hat die Nutzungsphase in Bezug zur Herstellphase, also wie viel CO2-Emissionen entstehen alleine durch die Herstellung der Materialien oder des Gebäudes und wie viel entsteht dann auch während der Nutzungsphase, sondern auch in welcher Konstruktion stecken wie viel Prozent der CO2-Emissionen an grauen Emissionen, so wird man das nennen, also die Emissionen, die durch die Konstruktionen entstehen. Wir werden das verlinken und finde ich eine sehr interessante Studie, die hat auch nur 20 Seiten, also kann man durchaus auch aufnehmen. Und da mal so zwei Zahlen in den Raum geschmissen, grob, ja, alles irgendwie relativ grob, damit man es im Kopf behalten kann. Die mittleren CO2-Emissionen für die Herstellung sind in etwa so groß wie die CO2-Emissionen bei der Nutzung. Jetzt war das immer die Nutzungsart Büronutzung bei der DGNB-Studie. Es gibt aber auch andere, die andere Nutzungen untersucht haben. Also es macht absolut Sinn, nicht nur auf die Nutzungszeit zu fokussieren, also den Primärenergiebedarf, der im Energieausweis steht und da, wo auch, da sind ja auch schon CO2-Emissionen angegeben, sondern wir müssen auch auf die Herstellung und den, also die Konstruktionen gucken und nicht nur auf den Energiebedarf. Und das Zweite, was daraus hervorging, ist natürlich eine gewisse Bandbreite, was die Konstruktion oder die Bauweisen angeht. Aber über alle Studien hinweg war so ein Bild relativ deutlich. Ich scroll gerade an die richtige Stelle, dass nämlich die Bauteile, die den größten Einfluss haben, die Decken sind, die Geschossdecken, die Gründung, das sind und die Außenwände. Das sind so die drei Bauteile, auf die wir gucken müssen. Also gar nicht die TGA, die technische Gebäudeausstattung, die ist wirklich absolut vernachlässigbar, jetzt von den Gerätschaften selber. Und der viertgrößte Block an CO2-Emissionen, das war der Ersatz und der Austausch von Materialien. Das sind, also der mit Abstand größte Teil sind die Geschossdecken, dann die Gründung, dann die Außenwände und als vierter Block sozusagen der Ersatz, der Austausch von Materialien. Das heißt, wenn man daran schrauben möchte, müssen wir natürlich gleich uns angucken, was ist der beste Weg, mit dieser Erkenntnis umzugehen. Aber als erste wichtige Info, und da würde ich sagen, Lars, frage ich dich auch nochmal nach deinem Wissensstand, die Herstellphase oder die Konstruktionen verursachen genauso viel CO2-Emissionen wie die Nutzungsphase, also der Energiebedarf und die damit verbundenen CO2-Emissionen während der 50 Jahre Nutzung. Ist das irgendwie eine neue Erkenntnis oder weiß man sowas eigentlich schon länger?
Naja, man hat ja mit der Ökobilanzierung im Grunde genommen diese Lebenswegmodule aufgezeigt. Es sind ja im Grunde genommen die einzelnen Lebenszyklusabschnitte, die Informationsmodule, die wir als Planende brauchen, um auch den Einfluss bemerkbar und planbar zu machen. Und wir dürfen ja auch noch untergliedern bei dieser Herstellungsphase A1, A2, A3. Und ich will es mal bei der Nutzungsphase auch in B6 übergeben, also in die betriebliche Energieeinsatz. Das sind eigentlich die wesentlichen Merkmale, die sich auch bei den verschiedenen Ökobilanzen, auch bei den unterschiedlichen Gebäudekategorien, die wir durchgeführt haben, immer als diejenigen welche, die die größte Hebelwirkung auf die Bilanz gegeben haben. Und mit denen müssen wir uns beschäftigen, ne? Flächengewichtet und dann auch massengewichtet auf den CO2-Ausstieg. Es sind aber nicht die einzigsten Indikatoren, die für uns wesentlich sind für so eine Ökobilanzierung oder Nachhaltigkeitsbetrachtung. Die Problematik ist immer, dass wir ein Indikatorenbewertungssystem bekommen und das ist ja auch stark davon abhängig, zum Beispiel welche Produkte wir einsetzen. Zum Beispiel die EPDs sind ja im Grunde genommen die Grundlage auch für die Ökobilanzierung und da hadere ich immer etwas mit. Also wir machen jetzt schon 10, 15 Jahre Ökobilanzierung und ich weiß, am Anfang haben wir uns immer in langen Excel-Tabellen uns beschäftigt mit den einzelnen Werten und wenn ich jetzt sehe, wie diese EPDs zustande kommen, wir haben, glaube ich, 1400 Produktfamilien und unendlich viele Indikatoren, die bewertbar gemacht werden müssen. Wenn ich dann mal ins Detail hineinschaue, dann haben wir alleine bei der TGA 3 Millionen Produkte, die bewertbar gemacht werden. Also welche Schärfung findet statt? Wie genau sind die einzelnen Auslegungen? Also das heißt, wir kriegen hier schon aufgrund der Vielzahl der Indikatoren und der Bewertungssysteme auch entsprechende Verschiebungen. Und du hattest es ja gerade auch angesprochen, bei der TGA ist es gar nicht so entscheidend, weil da der Fokus nicht drauf gelegt wird, wir bei den Baustoffen wesentlich mehr Hebelwirkung und auch Bekanntheitsgrade haben und dadurch auch Gewichtungen. Aber ja, in der Herstellungsphase und der Nutzungsphase sind eigentlich die beiden Hebel anzusetzen, um Reduktionen zu erreichen.
Noch eine ergänzende Zahl, das wurde wie gesagt auch für verschiedene Bauweisen untersucht. Ich schmeiße jetzt doch mal mit ein paar Kennwerten durch den Raum. Also es wurde zum Beispiel untersucht, der klassische Massivbau. Der hat einen Kennwert von 8,6 Kilogramm CO2-Äquivalenten pro Quadratmeter Nutzfläche und Jahr. Also pro Jahr wird das auch erstmal angegeben, auf 50 Jahre aufmultipliziert dann letzten Endes. Der Skelettbau hat einen etwas höheren Kennwert von 9,7 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Quadratmeter und Jahr. Und im Vergleich dazu Holz- und Holzhybrid-Systeme mit 2,7 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Jahr. Also da sieht man schon daran, dass es da schon einen deutlichen Unterschied gibt.
Ja, ja. Aber wenn ich da kurz eingreifen darf, wir müssen uns immer damit auseinandersetzen, was bewerten wir denn eigentlich? Also was nehmen wir in den Herstellungs-, in den Errichtungs- und in der Nutzungsphase? Ist die Entsorgungsphase gänzlich mit inkludiert? Und wie gehen wir mit der Wiederverwendung, der Rückgewinnung und dem Recyclingpotenzial ein? Und da gibt es ja auch immer die Diskussionen unter den Fachbeteiligten. Holz in der Erstellung, der CO2-Gebundenheit, nimmt man dieses auch mit in die Recycle-Fähigkeit. Welches Holz adressieren wir denn eigentlich? Das verarbeitete Holz oder das unbehandelte Holz? Also da muss man auch in die Differenzierung hineingehen, damit man auch die Mehrwerte herausholen darf und damit auch eine Bewertbarkeit dieser Indikatoren und der Kennwerte erreichen kann.
Genau, du hast völlig recht. Darauf wollte ich auch hinaus, ne? Dass man, okay. Wenn man solche Studien sieht, fällt das natürlich sehr stark auf erstmal. Und das ist in der Studie, wie gesagt, ich verlinke die, wer sich das anguckt, in der Abbildung 4 ist es auch so, dass dann Holz-Holzhybrid auch grün hinterlegt ist. Mhm. Massivbau dunkelblau, Skelettbau hellblau. Ich will da gar kein Framing unterstellen, aber man muss genau sich das angucken, was du gerade sagtest. Welche Lebenszyklusphasen bei den einzelnen Konstruktionen sind darin enthalten? Ist das nur die Herstell- und Unterhaltungsphase, so würde ich es mal nennen, oder ist da auch schon der Rückbau mit drin oder sogar schon das Recycling-Potenzial? Mhm. Und das ist wie mit allem sozusagen, mit dem wir zu tun haben. Wenn man ins Detail guckt, wird es dann irgendwann sehr kompliziert. Aber man muss diese Komplexität und Kompliziertheit auch annehmen, um auch die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Was du gerade sagtest, ne? Also ist es die Lösung tatsächlich, jetzt alles aus Holz bauen zu wollen? Ist das tatsächlich das, was wir wollen? Oder ist nicht ein Massivbau, der speziell konstruiert ist, nicht vielleicht unterm Strich besser? Und ich will jetzt da gar keinen Tipp abrufen von dir oder gar keine Empfehlung aussprechen, sondern das ist eben dann der Planungsgegenstand. Und das, was man mit Sicherheit weiß, ist ein Konstruktionsprinzip oder ein Nachhaltigkeitsprinzip, wenn man es anwendet, immer zu den besten Lösungen führt. Nämlich das Gebäude so lange wie möglich zu nutzen und umzunutzen oder die Flexibilität zu erhöhen, dass ich nämlich die Konstruktion gar nicht erst rückbauen muss, sondern ja. Ich das Gebäude eben weiter nutzen kann.
Und das ist ganz entscheidend. Und da kommt auch wieder die Planeraufgabe auf uns zu, dass wir das Gebäude in den Mittelpunkt stellen, dass wir das Gebäude langlebig, flexibel unter unterschiedlichen Nutzungsrahmen, Randbedingungen auch nutzbar lassen. Das ist eine Planungsaufgabe, das Gebäude in den Fokus zu stellen und sich dann mit dem alle Aufgaben, die an das Gebäude gestellt werden, auch mit dem Gebäude zu befriedigen. Technik dann erst am Ende, also nicht technikfeindlich das Ganze betrachten, sondern Technik ergänzend das Ganze aufzustellen und dann auch diese Aspekte mit des Technikreduktionsansatzes mit in die Planungsaufgabe zu interpretieren und auch in die Diskussion zu stellen. Das bedeutet natürlich auch eine interdisziplinäre Planleistung, dass wir uns mit unterschiedlichen Bauausführungen, Baukonstruktionen, Bauteilen, den Lebensdauern und auch vielleicht ein ganz spannender Effekt, was machen wir denn mit den Materialien, wenn es dann wirklich nicht mehr weiter genutzt werden kann und wir einen Rückbau haben, haben wir da vielleicht einen Wert für diese Materialien und können wir den irgendwie beziffern? Und wenn wir jetzt nicht nur LCA, sondern auch Lebenszykluskostenbetrachtungen machen, das Ganze vielleicht auch in ein Fahrwasser geben, dass wir hier eine Bewertungsgrundlage bekommen, dass wir uns auch sorgsamer in den Planungsdetails auseinandersetzen. Wie können wir wirklich sortenfrei, sortenrein rückbauen?
Ich weiß genau, wohin du abbiegen möchtest, nämlich auf ein Vertiefungsthema und ich würde gerne noch vorher was einschieben. Also diese rund 9 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Quadratmeter und Jahr für Neubauten. Wenn ich das jetzt mal nur grob, und die Zahlen kann sich jeder im Kopf vorstellen. Also wir haben grob 10 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Quadratmeter und Jahr insgesamt über alle Lebenszyklusphasen hinweg. Und ich habe eben gesagt, welche Konstruktionen denn dafür verantwortlich sind hauptsächlich. Das sind die Decken mit knapp 3. Das sind die Außenwände mit 1,6, das sind die Gründungen mit 1,4, also zusammen auch nochmal 3, also ungefähr 3 die Decken, 3 Außenwände, Gründung und Außenwände und Gründung. Und dann kommt nochmal der Ersatz dazu, aber wenn ich den mal weglasse, dann sprechen wir von den 9 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Jahr für den Neubau eines Gebäudes. 2 mal 3 Kilogramm stecken in der Konstruktion im Rohbau, also die Decken, die Außenwände, die Gründung. Wenn man jetzt noch die Innenwände dazu nimmt, dann sind wir bei 7 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Quadratmeter und Jahr. Wenn ich also jetzt dieses Haus weiter nutze, dann spare ich das ja für den Bau des Gebäudes. Mhm. Und das sind auch keine Bauteile, die in 50 Jahren in der Regel großflächig, großvoluminös ausgetauscht werden müssen. Also bei den Außenwänden sicher mal die Außenbekleidung, bei den Decken sicherlich mal irgendwie der Bodenbelag natürlich, völlig klar. Aber wenn ich das erhalte, dann habe ich eine super Ökobilanz, weil ich ja dann nur noch den Ersatz von Verschleißmaterialien, so würde ich es mal nennen, mir angucken muss, wie Bodenbeläge, Wandbeläge, wie technische Komponenten natürlich, die ich austauschen muss, vielleicht auch Fensterscheiben, die irgendwann abgängig sind. Das heißt, das Prinzip des Wiedernutzens, das spart natürlich sehr viel CO2. Und jetzt würde ich gerne den Schritt machen zu Euro als Bewertungsgröße, weil wie schaffe ich es jetzt sozusagen, das dem Gebäude, wenn ich es neu baue, direkt schon als Wert, den ich im Recycling-Fall habe, also wenn ich dann noch schaffe, es so zu konstruieren, dass wenn es doch rückgebaut werden muss, ich die Materialien wiederverwenden kann, dann entstehen quasi mindestens zwei Themenbereiche. Einmal, wie kriege ich das geregelt mit Gewährleistungen und ja, Garantieansprüchen. Da wollen wir auch und werden wir auch sprechen mit der Firma Concula, die da ein sehr interessantes Modell entwickelt hat. Und wir werden auch sprechen in einer der nächsten Folgen mit dem Projektleiter eines Forschungsprojektes. Da geht es um die Entwicklung von innovativen Anlageklassen, also finanzielle Anlagenklassen, als Anreiz zur Implementierung zirkulärer Wertschöpfung, nennen die das, im Immobiliensektor, langsam. Das heißt, wenn ich sozusagen baue, direkt da auch eine Anlage zu haben, eine Anlagenklasse zu haben, die die Rückbaufähigkeit oder Wiederverwendbarkeit auch in Euros sozusagen verdeutlicht, dass ich also bei der Lebenszykluskostenanalyse nicht nur klassisch vorgehen kann, sondern auch im Rückbau sozusagen ein Recyclingpotenzial letzten Endes mitgeben kann, mit dem gehandelt werden kann. Das ist sozusagen der Ansatz des laufenden Forschungsprojekts der RWTH in Zusammenarbeit mit der Moringa GmbH. Und wir werden demnächst, das ist auch schon terminiert mit dem Projektleiter, da sprechen, was war der Hintergrund, was sind erste Erkenntnisse dazu. Das ist sozusagen das Spannende an den Themen und das wollen wir auch beschreiten, also so ein bisschen abseits der großen, jetzt schon diskutierten Themen zu Ressourceneinsparung und so weiter und ob es einen Ressourcenpass geben wird oder nicht. Vielleicht machen wir auch dazu was, aber ich denke mal, das ist weiter verbreitet als die anderen Themen. Also genau der Ansatz, den du gerade eben gesagt hast, wie kann ich da jetzt CO2 und Euro sozusagen zusammenführen und es in dieselbe Richtung für mich arbeiten lassen, im Sinne einer dessen, was ich haben will, also Ressourcenschonung und CO2-Einsparung.
Ja, erforderlicher Schritt, ne? Also es wird alles monetisiert, wir müssen alles einem Euro gegenüberstellen. Wenn nur Ressourcenschonung mit diesen Enddaten, die dargestellt werden, schafft man noch nicht so das Bewusstsein bei den Baubeteiligten und man muss im Grunde genommen Neugierde forcieren. Wir müssen auch Ingenieure, Ingenieurinnen, Handwerkende, Planende, Wissenschaftler wieder in die Neugierde bringen. Wie können wir es besser machen? Und auch dabei immer wieder die Frage stellen, was optimieren wir gerade? Welche Baumaterialien können wir in der Zukunft nutzen? Wie können wir biobasierte Materialien, wie natürliche Ressourcen, die in der Bauszene vielleicht vorhanden sind, auch diese vielleicht revolutionieren? Wie können wir Bauen einfach machen? Wie verstehen wir unsere Bauaufgabe? Und dann brauchen wir natürlich darüber auch Bewertungskriterien, die uns die Möglichkeit geben, dem Ganzen einen Wert zu geben. Und das kann über Euro gehen und das kann auch über Kosten, also Kostenlasten gehen. Ne? Das heißt, was würde mich das kosten, wenn ich es nicht mit berücksichtige, ne? Und dann vielleicht auch in diese Phase D erweitert mit integrieren. Also ein spannender Prozess, den wir begleiten können und der vielleicht auch uns Bauschaffende wieder so ein wenig kitzelt in der Bauaufgabe und in der Wahrnehmung dessen, was wir als Bauschaffende vielleicht konstruieren.
Und das sollte uns kitzeln und dann biegen wir auch auf die Zielgerade für heute ein. So als Einstieg, denke ich, soll das reichen. Ich habe mal rausgesucht, wie sich die Anzahl der Studien und Veröffentlichungen zu dem Thema entwickelt hat in den letzten 20 Jahren tatsächlich. Mhm. Das ist also so eine Metastudie, eine ganz klassische, die im Jahr 2021 rauskam. Also die Zahlen gingen nur bis 2020. Und das dümpelte so relativ lange rum und 2013 nahm es dann Fahrt auf. Und auch das werde ich verlinken. Wer sich das anschaut, wir sind jetzt im Jahr 2020 angekommen und haben knapp 40 Studien oder Veröffentlichungen zu dem Thema gehabt im Jahr 2020. Man sieht auch da diesen typischen exponentiellen Wachstumsprozess. Also das Thema ist virulent, das ist definitiv angekommen in der Forschung und in der Praxis auch. Und es beschränkt sich natürlich erstmal auf diese Themengebiete der Prozessanalysen und so weiter. Da will ich gar nicht so im Detail drauf eingehen. Viel mit Abfallmanagement hat das auch zu tun. Und sollte man sehen als Planerin und Planer, dass das ein Thema ist, dem man sich zuwenden sollte, weil das definitiv eins der wachsenden Themen sein wird in den nächsten Jahren, ja, und sein muss auch letzten Endes. Wollen wir es irgendwie noch zusammenfassen, Lars? Also ich habe einen Ausblick schon gegeben, vielleicht fange ich erstmal damit an. Also das Gespräch zu diesen Anlageklassen finde ich sehr spannend, freue ich mich drauf, wenn wir das führen, weil das nochmal so einen ganz eigenen, neuen, innovativen Gesichtspunkt mit reinbringt. Das heißt, ich kann mit Materialien, mit Recyclingpotenzialen vielleicht dann auch Handel betreiben, perspektivisch. Das ist ja sehr spannend tatsächlich. Das lädt das nochmal auf, das ganze Thema. Und das zweite Gespräch, was ich auf dem Zettel habe, da fehlt noch der Termin für das Gespräch mit der Firma Concula, also wie der Ansatz ist, wie kann ich umgehen mit sowas wie Garantien von bereits einmal verbauten Materialien, die ich wiederverkaufen möchte, also sowas wie ein Gebrauchtwagenmarkt. Da kriege ich ja auch ein Jahr Garantie, glaube ich, vom Händler drauf. Mit Baustoffen und Konstruktionen ist das noch nicht so der Standard und da gibt es eben neue Entwicklungen und Modelle, unter anderem von der Firma Concula. Also das sind die beiden Gespräche, die wir noch führen werden in diesem Kontext Lifecycle Assessment, also Ökobilanzierung. Und Lars, also ich wäre jetzt so erstmal zufrieden und durch mit einem Einführungs- oder Überblicksfolge zu dem Thema und ja, wie sich der gute Brauch entwickelt hat. Lars, last words for you.
Ja, ich vielen lieben Dank auch für die Themenauswahl. Mir hat das auch in der Vorbereitung des Gespräches und wenn ich die letzten Projekte auch begleiten, wo wir viel serielle Sanierung machen, wo wir mit verschiedenen interdisziplinären Planungsgruppen zusammenkommen, diskutieren, was wir als Bauschaffende eigentlich für eine Aufgabe haben, dass wir nicht techniküberfrachtete Systeme realisieren, sondern dass das Gebäude in den Fokus stellen, dass wir mit den Entwicklungen der nachhaltigen Gebäudekonzepte viel mehr Menschen auch adressieren können und dass wir vielleicht eine Planungsaufgabe schaffen, die auch junge Menschen an das nachhaltige Bauen herangehen. Dass wir Gebäude konzipieren, die mit der Zukunft gehen, die energieeffizient, ressourcenschonend und wirtschaftlich sind. Also wir können nur Konzepte realisieren, die umgesetzt werden, wenn wir am Ende des Tages auch ein Business Case realisieren. Deswegen finde ich diesen Gedanken der Wiederverwendung von Materialien einen spannenden Ansatz, weil er eine neue Bewertungsebene schafft. Wir brauchen robuster Klimawandel, feste, robuste Gebäude und Konstruktionen. Das kann uns gelingen, das muss uns gelingen und wir brauchen natürlich für die Nutzenden auch entsprechende Behaglichkeiten im gesamten Jahresverlauf. Und wenn uns das gelingt, dann können wir die Bauaufgaben der Zukunft gemeinsam gestalten und packen was an.
An alle da draußen, ich wünsche ein schönes Wochenende. Für uns ist jetzt Wochenende, Sie hören es wahrscheinlich erst Anfang der Woche, also dauert es noch was mit dem Wochenende. Trotzdem danke fürs Zuhören und ja, besuchen Sie uns bald wieder. Tschüss.
Ciao, ciao.